The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 6. Februar.
Freiheit, Freiheit, ist das Einzige, was zählt.
Und das gilt auch und insbesondere, würde ich sagen, für die Meinungsfreiheit. Ich bin der Meinung, dass die Meinung der anderen eben nicht nur toleriert gehört, sondern dass sie zelebriert werden muss. Sie ist der Motor von Fortschritt. Es waren ja nicht die vielen, die da einfach immer genickt haben, sondern es war der eine oder die eine, die gesagt haben, stopp mal, es geht auch anders. Kinder gehören nicht auf den Acker, sondern in die Schule. Das Pferdegespann ist gut und schön, aber das Automobil ist effektiver. Die Umwelt hat einen Wert. Aber jetzt braucht sie auch noch einen Preis. Celebrating Democracy heißt unser Programm, mit dem die Pioneers auch in ihre Nähe kommen. Das Ganze ist ein Live-Podcast, ein Journalismus zum Miterleben. Eine amüsante, würde ich sagen, und zugleich tiefgründige journalistische Revue. Mit allen, die Sie aus unseren Podcasts schon kennen. Mit Alef Doğan und Jörg Thaddäus, mit Chelsea Speaker, Dagmar Rosenfeld und Diana Kinnert. Und jeweils einem Special Guest. Professor Lars Feld zum Beispiel wird dabei sein oder Sigmar Gabriel. Und in Köln am 26. März in der Stadthalle, wenn es losgeht, dann ist der Bestsellerautor Frank Schätzing unser Spezialgast. Naja, und die Pioneer Band ist ohnehin immer dabei. Celebrating Democracy, feiern Sie doch einfach mit. 120 Minuten Programm, erneut gefördert durch die Prost Stiftung. Ich freue mich auf Sie. Tickets gibt's unter tour.thepioneer.de und bei Ticketmaster. Also, ich würde sagen, man sieht sich.
Wo ist denn da der größte Charakterunterschied, Herr Scholz?
Ich finde mich etwas cooler, wenn es um Staatsangelegenheiten betrifft. Um es mal so höflich zu sagen, wie es mir gerade gelingt.
Der Bundeskanzler attestierte sich selbst Coolness bei Karin Miosga. Der souveräne Staatenlenker, der die Nation durch unruhiges Gewässer manövriert, egal was die böse Opposition, die Journalisten, die innerparteilichen Kontrahenten und wer auch immer sagt. Kapitän Olaf Scholz bleibt hanseatisch entspannt. Ruhepuls von 10.
Was mich angeht, ich bleibe standfest und besonnen. Darauf können sich alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland verlassen.
Soweit Olaf Scholz über Olaf Scholz. Die Wahrheit ist eine andere. Spätestens am 6. November zeigte er Nerven, Dünnhäutigkeit.
Er handelt verantwortungslos.
Das Ampelaus wurde vom Kanzler serviert als eine sehr persönliche Abrechnung voller Wut und Angefasstheit. Als er den für ihn großen Übeltäter verbal an den Pranger stellte, Christian Lindner von der FDP.
Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Und natürlich schießt er gegen Friedrich Merz, dessen Namen er schon in der ARD auf seine Art aussprach.
Fritze Merz erzählt gern Thünkram.
Merz und sein Antrag zur Asylpolitik, den er ja mit Stimmen der AfD über die Hürde im Bundestag bringen wollte, den kritisierte der Kanzler natürlich. Er unterstellte Merz auch hier wieder nicht ganz zurechnungsfähig zu sein beim Interview mit dem Hamburger Abendblatt.
Da gibt es 2 Flugstunden von uns entfernt einen furchtbaren Krieg, weil eine hochgerüstete Atommacht Russland die Ukraine überfallen hat. Und da darf man nicht jemand sein, der affektgesteuert ist, der keinen inneren Kompass hat und der gewissermaßen zockt.
Auch sonst ist die Zündschnur des Kanzlers kurz in diesen Tagen. Olaf Scholz dämmert, dass seine Kanzlerschaft endlich ist und für ihn der Ruhestand wahrscheinlich in wenigen Wochen schon beginnt. Seine Wut auf die Medien ist daher erheblich. Bild-Vize Paul Ronsheimer musste sich erst kürzlich auf einer privaten Geburtstagsfeier eine Philippika von Scholz anhören über die angebliche Kampagne der Bild-Zeitung gegen Scholz, den Kanzler. Naja, was man so sagt, wenn man in den Umfragen so deutlich hinten liegt. Auch der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, Christian Nitsche sein Name, weiß, dass Scholz sehr, sehr unwirsch reagiert. Oder wie ein Beteiligter dieser Auseinandersetzung sich erinnert, denkwürdig barsch sein kann, wenn ihm die Berichterstattung nicht passt. Das Nervenkostüm des Kanzlers scheint angegriffen in dieser Zeit. Dabei gilt für den Mann im Kanzleramt doch eine eiserne Regel. Man darf wütend sein, wie man will. Man kann schimpfen, meckern, sogar schreien. Aber nicht in der Öffentlichkeit. Auch nicht in der halben Öffentlichkeit. Das Dünnhäutige aus der Haut fahren wird nicht gutiert. Beim Wähler nicht. Und bei den Medien gilt das Ganze auch als wenig professionell. Das Ganze ist auch nicht authentisch. Das ist schwach. Und Schwäche bedeutet Unsicherheit. Und unsicher sind viele Menschen doch selbst. Dafür braucht man keinen Kanzler. Olaf Scholz ist kein zweiter Helmut Schmidt. Helmut Schmidt hat mal über sich gesagt, Zitat, wenn anderen heiß wird, wird mir kalt. Und wenn andere kalt werden, werde ich eiskalt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Clara und Laura Sasse sind Schwestern und sie sind Unternehmerin, die Sasse AG übernommen haben. Sie erzählen, wie KI und Facility Management zusammengehen.
Wir setzen viel Digitalisierung und eben auch autonome Maschinen, auch Roboter schon ein, als sehr gute Ergänzung.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die neuen Zahlen des Entertainment-Riesen Disney. Die Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg gibt Einblicke in ihre Schriftstellerinnen-Seele. Und wir gedenken einer Legende heute Morgen. Einer Legende, die heute 80 Jahre alt geworden wäre. Diese Legende kommt nicht aus Jesteburg bei Hamburg, sondern aus Jamaika in der Karibik. Das Geschäft mit der Sauberkeit ist profitabel, zumindest mal für die Dr. Sasse-Gruppe. Da, wo gehobelt wird, da fallen bekanntlich Späne. Und da, wo Menschen sind, da muss nach einiger Zeit und immer wieder neu gereinigt werden. Großraumbüros, Firmenfoyers, Flughafentoiletten, Sie wissen schon. Am nächsten Morgen oder auch Stunden später ist alles wieder blitzblank wie von Zauberhand. Nur, dass es eben keine Zauberhand ist, die diese harte Arbeit leistet, sondern echte Menschen. Menschen, die selten auffallen, aber unverzichtbar sind. Reinigungskräfte. Sie schrubben, sie wischen, polieren, bis der erste Mitarbeitende wieder seinen Kaffee verschüttet. Und viele von ihnen arbeiten für die Dr. Sasse-Gruppe, ein Familienunternehmen, das seit über 45 Jahren für Sauberkeit sorgt. 9000 Mitarbeitende, über 300 Millionen Umsatz und Standorte in 6 verschiedenen Ländern. 2/3 der Belegschaft stehen an vorderster Front, also da, wo es wirklich Schmutz zu beseitigen gilt. Und 1/3 sind hochspezialisierte Techniker, sind Experten, die komplizierte Gebäude managen können. Beheizen, überwachen, regeln, reparieren. Geleitet wird das Familienunternehmen heute von der zweiten Generation. Eben von Laura und von Clara Sasse, den 2 Töchtern des Gründers. Ich habe mit Laura und Clara gesprochen über das Unternehmertum, ihre eigenen Erfahrungen als Reinigungskräfte und die Herausforderungen der Branche. Hören wir doch mal rein, was diese beiden Frauen uns heute Morgen zu sagen haben. Ja, einen schönen guten Morgen, Clara und Laura Sasse.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr habt die Firma vom Vater übernommen und macht es zusammen mit dem Vater als Aufsichtsrat und der Mutter und einer ortsfremden Kraft. Lauter Frauen jetzt im operativen Geschäft, richtig?
Richtig.
Das war für euch eine klare Geschichte, dass ihr die Firma vom Vater übernehmen wollt. Ihr könntet ja auch sagen, das hat uns jetzt mal hier gereicht, wir machen was ganz anderes.
Nein, das hat uns noch nicht gereicht, deswegen wollten wir das auch machen und machen das auch weiter. Wirklich mit Leidenschaft bei der Sache und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch innerhalb der Familie zusammenzuarbeiten. Und da war die Entscheidung für uns klar, wir übernehmen die Firma.
Was ist Ethik in einem Unternehmen, in dem ja von den 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 2/3, sagen wir mal, am unteren Ende der Nahrungskette sich ihr Brot verdienen, als Putzkräfte viele davon? Wie kann man da die Ethik übersetzen in den Alltag, sodass es einen Unterschied macht?
Respekt ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Wir haben Mitarbeitende aus ganz vielen Nationen, sehr viele auch mit Migrationshintergrund, die sich hier in Deutschland bei uns teilweise dann auch in einem ganz anderen Bereich anfangen mussten, als das, was sie in ihrem Heimatland vielleicht gemacht haben. Viele fangen dann bei uns als Reinigungskräfte an. Aber unser Unternehmen mit 9000 Mitarbeitenden und allen Berufen und Berufsbildern, die es im Facility Management gibt, das Facility Management ist ja eine wahnsinnig breit gefächerte Branche, also von der Reinigungskraft bis zum Mechatroniker, ein ganz diverses Berufsbild.
Und habt ihr selber denn auch mal hart gearbeitet? Ihr seid Unternehmertöchterin auch, ihr seid aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie. Da war, könnte man jetzt sagen, das Leben schon geleimt, bevor es überhaupt begonnen hat. Habt ihr richtig hart gearbeitet? Also habt ihr geputzt zum Beispiel?
Ich habe beispielsweise während dem Studium auch ein Praktikum gemacht. In London betreuen wir viele der Doppeldeckerbusse oder auch der Singledeckerbusse. Und da habe ich in der Nachtschicht auch wirklich die Reinigung gemacht. Habe da die alltäglichen oder allnächtlichen Herausforderungen unseres Personals auch wirklich am eigenen Leibe miterfahren. Also so einen Bus in einer sehr kurzen Zeit zu reinigen oder auch was man dort zum Teil findet, der wieder aufgekaute Döner. Das ist schon nicht der allerangenehmste Job.
Laura, wie war das bei Ihnen? Wo haben Sie geschuftet?
Am Flughafen.
Ja.
Und da habe ich auch großen Wert drauf gelegt, dass ich auch die Toiletten zugeteilt bekomme. Und ja, das war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, die wir da gesammelt haben. Ich denke, es ist auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, weil man kann natürlich nicht das Unternehmen übernehmen und im Vorstand leiten, wenn man nicht weiß, mit welchen Herausforderungen die 9000 Mitarbeitenden jeden Tag zu kämpfen haben.
Also welche sind das am Bahnhof in den Toiletten? Ich habe keine Vorstellung. Ich kenne Sie natürlich nicht als Reinigungskraft. Insofern geben Sie uns mal ein Gefühl, was haben Sie da erlebt?
Ja, es ist natürlich ein Knochenjob. Es gibt sehr strikte Zeitvorgaben. Dann ist natürlich auch an einem Flughafen oder auch an einem Flughafen insbesondere sind natürlich auch Passagiere. Also die WC-Anlagen werden ja nicht gesperrt für die Reinigung, sondern es herrscht auch immer Betrieb. Was mich wirklich persönlich sehr, sehr erschrocken hat, war, dass ich zweimal in der Situation war, wo ich jemanden getroffen habe, den ich kannte. Mhm. Natürlich aus einem anderen Umfeld, der mich nicht erkannt hat. In meiner Arbeitskleidung und der auch wirklich sehr abfällige Bemerkungen gemacht hat. Also so nach dem Motto, hier geht's mal schneller und auch wirklich, ich will es jetzt nicht alles wiederholen, aber wo man sich schon denkt.
Respektlos.
Sehr respektlos. Und Sauberkeit ist etwas, was zum Wohlfühlfaktor ganz erheblich dazugehört, was viele Menschen aber leider auch als Selbstverständlichkeit nehmen und dann vielleicht auch den Menschen, die diese harte Arbeit machen, nicht immer mit Respekt begegnen. Und das hat mich persönlich auch sehr erschrocken, muss ich sagen.
Wie geht man damit um, dass die Mitarbeitenden, die Mitarbeiterinnen sind es ja sehr häufig, diese Demütigung ja jeden Tag erleben?
Es schafft einen ganz, ganz anderen Respekt für diese Arbeit und auch für diese Menschen. Denn das sind wirklich Menschen, die stehen bei Nacht und Nebel auf, gehen zur Arbeit, beschweren sich nicht, erledigen ihre Arbeit, kommen nach Hause, sind erschöpft, kümmern sich noch um ihre Familie, kochen noch das Abendessen, wissen, sie müssen am nächsten Morgen schon wieder um 4 Uhr aufstehen. Und das sind wirklich die Menschen in unserem Land, die den Karren ziehen. Und es muss natürlich auch finanziellen Respekt in diesem Land viel mehr auch für Menschen, besonders im Niedriglohnsektor, geben.
Das heißt konkret was? Bezahlung?
Bezahlung zum Beispiel. Wir sind ein Tariflohnsektor. Aber trotzdem ist es natürlich ein Niedriglohnsegment und es gibt Themen, das Thema Sozialabgaben zum Beispiel oder Überstunden. Wenn jemand Überstunden arbeitet, dann erbringt der mehr wirtschaftliche Leistung. Warum müssen Überstunden dann steuerlich wieder abgezogen werden? Also es geht überhaupt um diese Rahmenbedingungen.
Dass die Arbeit nicht nur Freude macht, sondern auch finanziell sich lohnt. Was verdient jemand, der im Flughafen reinigt?
Es ist ein Tariflohn und der Stundenlohn ist 14,25 Euro in der Gebäudereinigung.
Also man kann sagen, dann bleibt im Monat ungefähr 2.500 Euro brutto. Und da kommen wir zum nächsten Thema und zwar das ist das Bürgergeld. Das hat auch mit diesem Respekt zu tun und das Bürgergeld ist wirklich ein großes Konkurrenzangebot, was viele Menschen, die bei uns beschäftigt sind und da eben den ganzen Tag hart arbeiten, dann auch nicht verstehen, weil bei einer Rechnung, wir sagen mal, der Mitarbeiter verdient mal 2.500 Euro brutto im Monat und jemand anders bezieht Bürgergeld, bekommt dann noch die ganzen Transferleistungen, Heizungsgeld und so weiter dazu. Die Person mit Bürgergeld hat ungefähr 300 Euro weniger im Monat zur Verfügung als unser Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiterin, die den ganzen Tag wirklich hart schuftet. Und da fragt sich natürlich jemand, der bei uns arbeitet, schon, bestimmt auch mit ganz validen Gründen, soll ich das wirklich alles machen, wenn ich eigentlich auch Bürgergeld beziehen könnte mit Transferleistungen und dann nur in Anführungsstrichen ein Delta von 300 Euro habe?
Nun könnte man ja sagen, dann zahlt doch einfach mehr, distinguiert euch, unterscheidet euch von der Mindestlohngeschichte und vom Bürgergeld, indem ihr nicht 14 Euro, wie viel war das, 25 zahlt, sondern...
Also das ist ja schon über dem Mindestlohn, wir sind ja schon beim Tariflohn.
Ich weiß, aber man könnte ja trotzdem auch 16 oder 18 Euro 25 Cent zahlen pro Stunde.
Aber wir müssen natürlich auch auf die Wettbewerbsfähigkeit achten.
Und das wollte ich hören, das geht nicht, weil, warum?
Jedes Unternehmen muss auf die Wirtschaftlichkeit achten, das sind wir auch unseren Arbeitnehmern schuldig. Natürlich könnten wir jetzt jedem mehr zahlen, dann würden wir keine Aufträge mehr bekommen, dann können wir irgendwann den Laden schließen und müssten alle entlassen und hätten auch kein Unternehmen mehr. Ja, wir sind kein Wohlverband-Verein, wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen und so müssen wir auch agieren.
Eine andere Lösung wäre ja vielleicht der Einsatz von künstlicher Intelligenz und überhaupt von Maschinen. Wie ist da der Stand der Dinge? Wird es die Putzfrau noch geben in 10 Jahren?
Wir setzen viel Digitalisierung und eben auch autonome Maschinen, auch Roboter schon ein, als sehr gute Ergänzung. Gerade bei großen Flächen schauen wir uns zum Beispiel den Aviation-Bereich, Flughäfen an, aber auch im Bereich Logistik zum Beispiel oder auch in der Büroreinigung natürlich. Da gibt es viele große Flächen, die die Maschine erledigen kann, die der Reinigungsroboter machen kann. Und die Reinigungskraft kann sich dann auf andere Aufgaben konzentrieren.
Aber die künstliche Intelligenz könnte doch trotzdem wenigstens, denke ich mir, im technischen Bereich, vielleicht auch im kaufmännischen Bereich einer solchen Unternehmung gute Dienste leisten in der Verwaltung und Organisation,
ja,
oder?
Auf jeden Fall schon mal bei der Unternehmenskommunikation. Dadurch, dass wir über 129 Nationalitäten im Unternehmen beschäftigen und unsere Mitarbeitenden sind mit Smartphones ausgestattet, wo ihr Leistungsverzeichnis digital drauf ist, dass sie zu jedem Zeitpunkt wissen, was sie machen müssen und so weiter. Durch die künstliche Intelligenz können wir das natürlich sekundenschnell in die jeweilige Landessprache oder Muttersprache auch übersetzen. Im Rechnungswesen gibt es natürlich auch Beispiele, wie die künstliche Intelligenz den Prozess verändert oder beschleunigt.
Wenn sich jemand krank meldet zum Beispiel, das kann ja häufiger passieren, Mutter, alleinerziehende Mutter, wie auch immer, und dann die Schichtpläne. Sie brauchen die Leute, wie hilft da die KI?
Ja. Früher hätte da jetzt jemand angerufen, ich bin krank, mein Kind, oder nein, ich bin krank, geht schlecht, dann sollte die Person auch nicht mehr zur Arbeit kommen. Aber mein Kind ist krank, kann ich bitte die Schicht wechseln? Früher hätte sich jetzt jemand hinsetzen müssen und das händisch am Computer umtragen müssen, nachtragen müssen, die Schichtplanung neu machen müssen. Heutzutage wird das gemeldet, dass die Person bitte ihre Schicht anders planen möchte. Die KI kann diese Planung übernehmen und dann auch eine Mail zum Beispiel an alle Betroffenen rausschicken. Diese Person kann einwilligen und die Information läuft sofort wieder zurück. Und dadurch entsteht kein Qualitätsmangel, weil jemand vielleicht nicht zur Schicht erschienen ist oder zu spät zur Schicht erschienen ist.
Und das funktioniert auch in der Praxis?
Das funktioniert auch in der Praxis. Man muss dazu sagen, natürlich, wir sind auch gerade dabei, diese KI-Tools zu pilotieren, zu testen und aufzubauen.
Letzte Frage an Clara und Laura Sasse. Was würdet ihr dringend sagen, wollen wir anders machen als der Papa? Der ja in seiner Zeit ein nicht nur tüchtiger, sondern auch bekannter und wortgewaltiger Arbeitgeber in Deutschland war. Was, Clara, wollen Sie anders machen?
Es sind jetzt andere Zeiten und wir müssen überlegen, was braucht unser Unternehmen heute? Was braucht unsere Wirtschaft heute? Und es ist ja auch nicht so, als ob wir jetzt das Unternehmen übernommen haben und sagen, wir machen alles anders. Wir gehen jetzt aber nicht in den Fußstapfen weiter. Wir finden jetzt unsere neuen Wege, aber haben wirklich hier, ja, das als Wurzel, das ist unser Fundament. Und jetzt müssen wir nach oben wachsen und schauen, wo das Licht ist.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche der Unternehmung und euch beiden alles erdenklich Gute.
Vielen herzlichen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist weiter Berichtssaison und die Highlights hören wir wie immer von Anne Schwedt, unserer Frau an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, der Disney-Konzern hat die Beobachter in die Bücher schauen lassen und hat gute Nachrichten für die Anleger zu bieten, richtig?
Ja, Disney konnte mit seinen Zahlen die Erwartungen der Analysten übertreffen, musste aber einen kleinen Rückgang bei den Abonnentenzahlen bei Disney Plus hinnehmen. Im Inland stiegen die Zahlen um etwa 1%, international gingen sie aber um 2% zurück. Trotzdem war das Streaming-Geschäft unterm Strich erneut profitabel. Der Konzern zeigte sich auch optimistisch mit Blick auf neue Kinohits von Disney wie Deadpool und Wolverine und Alles steht Kopf 2. Im Unterhaltungsbereich stiegen die Einnahmen um 9%. Was die Freizeitparks betrifft, da gab es ein Umsatzwachstum von nur 3%. In letzter Zeit haben die Themenparks in den USA einen Rückgang der Besucherzahlen erlebt. Insgesamt standen Umsatzplus von 4,8% und Gewinnplus von 23%. Und für das ganze Jahr erwartet Disney auch ein zweistelliges Wachstum. Die Anleger waren allerdings nicht so zufrieden. Die Disney-Aktie fiel um 2,4%.
Und dann, Anne, wäre da noch Qualcomm, der Halbleiter-Riese aus Kalifornien. Auch da gibt's neue Zahlen. Sag uns, wie läuft die Firma?
Ja, eigentlich ganz gut, Gabor. Qualcomm konnte die Erwartungen der Analysten übertreffen und hat eine starke Prognose für das laufende Quartal abgegeben. Der Umsatz wurde um 18% gesteigert, der Gewinn um 15%. Allerdings wurden beim Gewinn auch Sondereffekte ausgeschlossen wie Übernahmen und Rechtsstreits. Qualcomm profitiert von einer starken Nachfrage nach Premium-Smartphones in China und der Tatsache, dass das neue Galaxy-Gerät von Samsung ausschließlich Qualcomm-Prozessoren verwendet. Qualcomm erwartet für das laufende Jahr auch ein Umsatzwachstum von 10% im Bereich Mobiltelefone. Der am schnellsten wachsende Markt für Qualcomm ist aber das Automobilgeschäft, das um 61% wuchs. Trotz dieser positiven Zahlen fielen die Aktien von Qualcomm nachbörslich um 4,6%. Die Anleger haben einfach Bedenken, dass die Einnahmen aus Patentlizenzierungen stagnieren, weil zum Beispiel ein Abkommen mit Huawei ausläuft.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ausgerechnet die Erfinderin der kleinen Hexe Bibi Blocksberg und auch des sprechenden Elefanten Benjamin Blümchen, dass die eigentlich erstmal gar keine Kindergeschichten schreiben wollte.
Benjamin, du lieber Elefant, kannst sprechen und bist überall bekannt.
Elfie Donnelly ist eine Österreicherin, die im Jahr 1950 in London geboren wurde und die schon in jungen Jahren mit dem Schreiben begann. Im Interview mit der Zeit sagt sie jetzt: Ich schreibe was und es stellt sich heraus, dass es für Kinder ist. Und dann sagt sie auch noch: Eigentlich bin ich gar nicht so eine große Kinderfreundin. Es gibt schreckliche Kinder, sagt sie, so wie es auch schreckliche Erwachsene gibt. Zitat Ende. So schrieb sie dann in den 70er Jahren eine erste Hörspielfolge mit dem Titel Benjamin Blümchen als Wetterelefant, wo er einen Wetterhahn vertritt, der in den Urlaub geflogen ist.
Ach, Karl, morgen um 7:30, morgen um 7:30.
Benjamin, du bist ein Elefant. Ein Elefant arbeitet doch nicht. Und als was, wenn ich fragen darf, möchtest du arbeiten?
Das ist ja eine Frage. Ist doch klar, als das, was ich schon immer sein wollte.
Und das wäre?
Als Wetterelefant natürlich.
Als Wetterelefant?
Genau! Tritt!
Es ging also los mit einer Hörspielserie, die dann viele Kindheiten in Deutschland prägen sollte. Sie schrieb Dutzende Folgen und weil diese Elfie Donnelly eine blühende Fantasie hat, erfand sie auch noch die Figur der Bibi Blocksberg.
Hex, Hex!
Nach einigen Jahren verkaufte Donnelly die Rechte und zog nach Mallorca, wo sie heute als Drehbuch- und Hörspielautorin und Liedtexterin arbeitet. Im Interview mit der Zeit sagt sie auch, dass sie sich in ihrer künstlerischen Freiheit beschränkt fühle durch übermäßige Sprachsensibilität. in der heutigen Öffentlichkeit. Sie dürfe heute nicht mehr schreiben in ihren Geschichten, dass jemand dick sei. Das fände sie, Zitat, ziemlich absurd, weil ihre Hörspiele sollten noch die Realität abbilden. Das ist in der Tat absurd, zumal Benjamin Blümchen ja auch dick ist. Und das ist weder gut noch schlecht, sondern es gehört zu diesem Elefanten einfach dazu. Ja, vielleicht sogar lieben ihn alle genau deshalb.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass einer der bedeutendsten Musiker aller Zeiten fast Fußballer geworden wäre, Gott sei Dank, muss man sagen, hat das nicht geklappt. Heute wäre die Reggae-Ikone Bob Marley 80 Jahre alt geworden. Der Jamaikaner war eben nicht nur ein Reggae-Pionier, sondern auch ein begnadeter Fußballer, sodass selbst die jamaikanische Nationalmannschaft auf ihn aufmerksam wurde. Doch zum Glück war Marley ein noch besserer Musiker und somit ist sein Lebenswerk nicht für den Fußball bekannt, sondern für Nächstenliebe, Einigkeit, Frieden und die tollen Reggae-Rhythmen, die er dazu geschrieben hat. Alles begann in Kingston Town, der Hauptstadt von Jamaika, welche bis heute, muss man sagen, geprägt ist von Gewalt und von Armut. Marleys Band, The Wailers, versuchten mit ihrer Musik und bewusst friedlichen Texten für Einigkeit zu werben. Mit ihrer Reggae-Music waren sie Weltstars, allen voran Bob Marley natürlich. Aber er ließ sich von dem Ruhm und von dem Geld nicht blenden. Zumindest hat er das so gesagt und nach außen Bescheidenheit gelebt.
Have you made a lot of money out of your music?
Money? I mean, what is how much is a lot of money to you?
Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars?
No.
Are you a rich man?
When you mean rich, what do you mean?
You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life.
Marley blieb bodenständig, sagen selbst seine Freunde, und war ein Mann der einfachen Menschen. Sein Haus in der Hope Road 56 wurde oft von Bittstellern besucht, die Marley dann bei sich aufnahm. Er spielte auf dem Hof mit den Kindern Fußball und nahm dort auch seine Musik auf. Er setzte sich für das Ende der politischen Gewalt in Jamaika ein und spielte auf dem Smile Jamaika Konzert, obwohl er zwei Tage zuvor an seinem Haus angeschossen worden war. Er selbst vermutete, wohl nicht ganz zu Unrecht, politische Motive hinter diesem Attentat. Ende der 70er war Jamaika politisch polarisiert. Auf der einen Seite war die People's National Party, angeführt vom sozialistischen Premier, und auf der anderen Seite die proamerikanische Oppositionspartei, die Jamaika Labour Party. 1978 ließ Marley quasi als Streitschlichter beide Parteichefs im Rahmen des One Love Konzerts auf die Bühne kommen. Und dort zwang er sie, vor der ganzen Welt, sich die Hände zu reichen. Nur 3 Jahre später verstarb er, und zwar viel zu früh, Mitte 30, an Krebs. Für Reggae-Fans und für die Menschen in Jamaika sowieso bleibt er eine unsterbliche Legende, ein unglaublicher Mensch. Ich wünsche Ihnen einen friedvollen Start in diesem neuen Tag. Und morgen freuen wir uns gemeinsam auf Chelsea Speaker an diesem Mikrofon in diesem Studio. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Together and feel all right. Oh, oh.
tienes, who has hurt all